I don't think we're asking the right question. I think the question we should be asking is, do you believe in this thing or not?
Dieses Zitat, was wir gerade gehört haben, ist zu einem Zeitpunkt entstanden, als eine große Entscheidung getroffen werden musste. Ein Mann namens Billy und ein Mann namens Pete sitzen zusammen. Und gerade in diesem Moment hat Billy einen der angesehensten Spieler seines Teams verkauft. Es geht also um Sport. Und Pete sagt zu Billy, dass er für diese Entscheidung, diesen wertvollen Spieler, diese anderen wertvollen Spieler ebenfalls zu verkaufen, gefeuert werden kann und dass er seine gesamte Karriere auf das Spiel setzt. Und das Zitat folgt darauf. Ja, Billy sagt dieses Zitat, was wir eben gehört haben. Und das wird eine Entscheidung sein, die dazu führt, dass dieses Team, was die beiden gerade anführen und organisieren, mit einer auf der erfolgreichsten Gewinnserie im Baseball seit dem Bestehens vom Baseball, nämlich seit mehr als 100 Jahren, auflaufen wird, nämlich mit 20 Siegen in Folge. Und das aufgrund von einer Strategie. Darum wird es heute gehen und ich freue mich, Christian, dich herzlich zu begrüßen hier bei unserer Folge Business Pop Kultur, wo es wieder darum geht, ja, Phänomene aus Business, Pop und Kultur unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was kann man da rausziehen für sich im Privatleben oder auch dann für andere Kontexte. Herzlich willkommen, Christian.
Servus, Andi. Hi. Ja, total spannendes Feld, was wir heute mal betrachten. Um ganz ehrlich zu sein, so ein Feld, was was bei mir immer so, ich habe es immer versucht zu meiden, dieses gesamte Feld der Sportfilme, weil ich lasse den Spannungsbogen mal noch so ein bisschen aufrecht, bis wir den Titel verraten, um den es heute geht. Wenn ich mal diesen Titel ausnehme, dann fallen mir eigentlich wenig Sportfilme ein, die mich so wirklich begeistert haben. Also ich weiß, es gab irgendwann mal Kick It Like Beckham, war glaube ich so Anfang der 2000er, dann gab es mal eine Verfilmung von diesem Skispringer, Eddie the Eagle, Million Dollar Baby, dann wieder als gutes Beispiel, finde ich, von Clint Eastwood über die Boxerin. Aber in der Regel, Sportfilme haben es auch, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung immer recht schwer gehabt, wurden eher so ein bisschen belächelt, wurden als oberflächlich abgestempelt, weil man irgendwie versucht hat, in Filmen diesen Moment des Live-Sports irgendwie abzudecken, was nie so ganz funktioniert hat. Aber heute haben wir einen Film, der von den Kritikern grandios gefeiert wurde und auch ich finde ihn großartig. Jetzt verrate ich mal den Film Moneyball. Und damit freue ich mich total auf die Folge und werf mal zu dir zurück und fang vielleicht mal an mit der Frage, wenn du so alle anderen Sportfilme betrachtest, jetzt auf den Film, was macht diesen Film so besonders, ganz am Anfang vielleicht mal als Frage?
Ja, interessant dabei ist ja, ich meine, hier in Europa und auch insbesondere in Deutschland ist jetzt Baseball nicht so ein Massensport. Dieser Film, der geht tatsächlich ums Baseballspiel. Also eine der Nationalsportarten von Amerika. Und ich kann nur sagen, warum mich der Film so in den Bann gezogen hat. Und das ist halt weniger wegen des Baseballs, als vielmehr wegen der Story drumherum, die da erzählt wird. Wir werden ja gleich genauer drauf eingehen, aber es geht um jemanden, der halt, und das ist auch der Subtitel des Films, Christian, der Subtitel des Films, Moneyball.
Die Kunst zu gewinnen. Parat?
Die Kunst zu gewinnen.
The Art of Winning.
The Art of Winning. Ich glaube, es gibt einen Untertitel noch, das werde ich gleich nochmal schauen, der tatsächlich auch sich mit der unfairen Spielweise in diesen Sportarten bemerkbar macht. Das ist für mich auch der catchy Aspekt an diesem Film selber. Also thematisiert wird weniger das Spiel. Also es gibt für Nerds, glaube ich, eine ganze Menge daran im Baseball dann wirklich auch mit Statistiken und einzelnen Episoden dann noch, die das in Verbindung bringen, ganz anders interpretieren. Aber mich hat der Film vor allem gefesselt, weil es darum geht, dass jemand sich überlegt, wie kann ich dieses Spiel eigentlich gewinnen? Und zwar auch nicht aus einer Perspektive des einzelnen Spiels, sondern wie kann ich dieses Spiel auch verändern? Und das ist sehr, 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 sehr eingängig. Und ich glaube auch sehr übertragbar auf andere Kontexte. Wenn man einmal ins Business denkt, ja, die meisten Unternehmer oder Unternehmen überlegen irgendwie und sprechen ganz häufig über das Thema Strategie. Und hier gibt es interessanterweise aus dem Film eine ganze Menge mitzunehmen. Und das werden wir uns mal genauer anschauen, nämlich auch zum Thema Strategie. Aber vielleicht hilfst du uns erstmal ein bisschen was über den Film selbst zu erzählen, Christian. Wie ist der einzuordnen? Aus welcher Zeit kommt der? Worum geht's?
Genau, also ist gar nicht mehr so neu, kommt aus dem Jahr 2011. Und wenn man mal rein auf den Cast schaut, dann muss man sagen, hat er schon eine grandiose Besetzung. Also Brad Pitt in der Hauptrolle, der eine Teil des Zitat war es, was du angeleitet hast, also der den Billy Bean spielt, der gleich so ein bisschen im Zentrum unserer Erzählung sein wird. Jonah Hill, der Pete war und zwar dann eher in der Nebenrolle, aber auch dritter großer Schauspieler, Philip Seymour Hoffman, bekannt aus zum Beispiel Mission Impossible und damit ein grandioser Cast. Sportdrama, muss man glaube ich sagen, also viele Sportfilme, wie du es gesagt hast, der Sport ist hier gar nicht im Fokus, kommen so ein bisschen so über diese Action-Schiene, also versuchen den Sport im Mittelpunkt, dann gibt es viele Sportkomödien, die also oberflächlich hier geht, hier kann man es wirklich so als Drama einordnen und hat bei den Oscars nicht ganz groß abgeräumt, aber war zumindest für fast alle Kategorien nominiert und hat auch sonst viele große Filmpreise. Das heißt, war nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern war auch unter den Kritikern total beliebt und wirkt bis heute nach. Also auch, du hast das Thema Business gerade schon angesprochen, in der Business-Literatur, in ganz vielen Business-Büchern wird heute noch von der Geschichte der Oakland A's berichtet und insbesondere von dem Film. Das heißt, ja, war ein erfolgreicher Film, der bis heute nachwirkt.
Für all diejenigen unter euch, die hier zuhören, die unseren Podcast gehört haben zur Heldenreise, auch hier ist es quasi dramaturgisch wieder die Heldenreise abzulesen. Wir kommen aus einer sehr, sehr schwierigen Situation. Um die Jahrtausendwende herum gibt es einen Verein, das sind die Oakland Athletics. Die haben gerade im Endspiel der Meisterschaft verloren, sind also nicht weitergekommen. Und es geht los, wie in Amerika üblich, in vielen Sportarten, dann darum, ja, das Spielergeschacher, nenne ich es jetzt mal. Ja. Es gibt, glaube ich, noch einen besseren Terminus in Amerika darum, aber es gibt ja ganz ausgefeilte Regeln und auch ja, Vorgehensweisen, wie man jetzt zu neuen Spielern kommt, wie man die rekrutiert aus dem Universitätsumfeld. Da kannst du uns, glaube ich, ein bisschen mehr darüber erzählen. Und dann würde ich gleich mal erzählen, wo wir jetzt starten, wo der Film eigentlich startet, bei welcher Ausgangssituation.
Genau, also beim Baseball oder überhaupt bei amerikanischen Sportarten, viele kennen wahrscheinlich, ich sag mal mehr die europäisch dominierende Sportart des Fußballs. Und man muss sagen, im Fußball hier ist es ja so, du kannst neue Spieler also entweder von anderen Vereinen einfach kaufen, hast du nach oben hin auch keine Grenzen gesetzt, wie viel du da kaufst. Deswegen können solche Beispiele wie Manchester City, Paris Saint-Germain, also diese sogenannten galaktischen Teams entstehen. Im amerikanischen Sport ist es ein bisschen was anderes. Also du hast mit vielen Regelungen zu kämpfen. Du hast zum Beispiel sowas wie ein Salary Cap, also du hast nur ein bestimmtes Gehaltsbudget, was du ausgeben kannst. Du kannst keine Spieler kaufen, du kannst sie nur tauschen mit anderen Vereinen. Das heißt, du hast mit vielen Regularien zu kämpfen und musst dann quasi so ein bisschen erfinderisch sein, um dein bestes Team zusammenzustellen. Also Geld spielt natürlich schon eine Rolle, aber du hast vielleicht nicht die Freiheiten, wie du sie hier kennst. Und genau, du hast gerade schon erzählt, es geht um die Oakland A's, was auch spannend ist, ich weiß gar nicht, ob wir schon erzählt haben, es geht auch um eine wahre Begebenheit. Also der Film sozusagen beruht auf einer wahren Begebenheit. Das heißt, sowohl die Hauptrolle als auch dieses Team, als auch diese sogenannten Moneyball Years, die gab es um die 2000er wirklich.
Und Moneyball heißt der Film sicherlich auch, weil Geld halt schon eine Rolle spielt, ja. Genau, und der Film, der startet halt tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, als die Oakland A's da gerade verloren haben. Sie kommen also nicht weiter beim Endspiel oder haben das nicht gewonnen. Und sie müssen besser spielen, ja. Und das ganze Game ist darauf ausgelegt, dass man halt, wie du schon sagst, ja, möglichst die teuersten Spieler, die vermeintlich angesehensten Spieler und so weiter kauft. Und das geht gerade los dann, dass halt der Billy Bean, das ist unser Hauptakteur, der Held sozusagen dieser Story, wenn man so will, so wie er hier dramaturgisch auch aufgebaut wird, der ist halt dann, sitzt zusammen und überlegt und merkt, das geht eigentlich so nicht weiter. Wir werden auch nächstes Jahr nicht besser spielen mit dem Team, was wir haben. Wir brauchen mehr Geld. Und er geht damit zu seinem Clubbesitzer und sagt so, ey, wir brauchen mehr Geld. Wenn du willst, dass ich gewinne, brauchen wir mehr Geld. Und der sagt, nein, gibt's nicht, ja. Wir haben das, was wir haben, damit müssen wir umgehen. Wir sind eher ein Small-Market-Team und ja, finde heraus, wie du neue Spieler bekommen kannst mit dem Geld, das wir haben. Punkt. Ja, So, und er ist dann auf Spielerjagd auch wieder am Telefon und telefoniert mit anderen Vereinen, um genau diese Schauschgeschäfte zu machen, ist kurz davor, wieder so einen guten Spieler zu kriegen und wird überboten und ist wieder raus, ja. Da geht es um Unsummen, da geht es um Millionen dann auch bei diesen Spielern, also es ist für Otto Normalverbraucher Wahnsinn, aber in der Liga halt echt normal. Ja, und darum geht's dann. Dann sitzt er zusammen mit seinen Scouts. Die Scouts sind dann dafür zuständig, halt neue Spielertalente dann auch zu finden. Und sie reden und sie reden und sie vergleichen ihre Statistiken und irgendwann haut Billy Bean auf den Tisch und sagt, ey, hat eigentlich irgendjemand eine Ahnung davon, was hier das Problem ist?
Genau. Ja. Was ich hier ganz spannend finde, ist, dieser Billy Bean selber, wie du es gerade gesagt hast, realisiert erstmal, dass er keine Kohle bekommt, hat aber jetzt auch noch nicht wirklich eine Lösung. Also dazu kommen wir ja erst gleich. Aber wir sind ja an diesem spannenden Moment im Film, wo sie quasi alle an einem Tisch sitzen, die ganzen, ich nenne es mal umgangssprachlich, würde man sagen, alten Hasen des Scouts. Also ja. Du merkst, da sitzen Männer am Tisch, die
Profis
sind, die viele, viele Jahre Erfahrung haben und die werfen halt die typischen Namen dann wahrscheinlich auf den Tisch und du merkst quasi, in dem Kopf von Billy Bean rattert es und er weiß, okay, irgendwas muss sich hier radikal ändern. Er hat noch keine Ahnung was, aber genau das ist ja das. Also in seinem Kopf merkt er, okay, wir müssen unsere komplette Strategie, wir müssen unsere komplette Herangehensweise ändern und deswegen haut er auf den Tisch, ohne wirklich eine Lösung in dem Moment zu haben.
Genau, und gleichzeitig bringt er auf den Punkt, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ja?
Genau.
Sie haben, was ist das Problem? Der fragt in die Runde, was ist das Problem? Haben wir überhaupt eine gleiche Problemvorstellung? Übrigens eine sehr wichtige Frage, wenn man mal mit Teams zusammensitzt, dass man auch eine Grundlage hat, welches Problem lösen wir denn hier eigentlich? Weil die machen einfach weiter wie vorher. Die analysieren die Spieler, überlegen, wen können wir hier austauschen, wen können wir weggehen. Und er fragt dann, was ist das Problem? Naja, wir brauchen drei Spieler. Nein, ist nicht das Problem. Ja, was ist das Problem, fragt er den Nächsten. Naja, wir brauchen so und so viel Home Runs und so viel Doubles und so weiter. Ich kenne mich mit der Materie gar nicht so aus. Aber Billy Bean sagt auf jeden Fall, nein, das ist auch nicht das Problem. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir versuchen zu gewinnen gegen die reichen Teams und wir sind ein armes Team. Ja? Also es gibt reiche Teams,
genau,
es gibt jetzt arme Teams, dann gibt es 50 Fuß Mist und dann kommen wir. Ja,
genau.
Und er bringt es auch auf den Punkt, das ist ein unfaires Spiel. Das Spiel, die Art und Weise, wie das gespielt wird, ist unfair. Und die anderen Clubs, die nehmen uns aus und wir sitzen hier und machen weiter wie bisher. Das geht so nicht. Wir müssen was anderes denken. Wir sind letztendlich der Letzte in der Reihe und der Letzte in der Reihe, der wird nicht überleben. Naja, und die alten Hasen, die Profis, die reagieren natürlich wie so eine Männerrunde drauf reagiert. Die haben gesagt, okay, hör auf zu heulen, sage ich jetzt mal. Ja. Und wir wissen ja alle, worum es hier geht. Hier geht es um Baseball, ja. Wir haben hier jede Menge Erfahrung im Raum. Vertrau uns, lass uns unseren Job machen. Wir finden Ersatz. Aber Billy lässt es nicht so stehen und sagt, naja, es wird keinen Spieler geben, wie der, den wir jetzt gerade verloren haben, ja. Und andere können wir uns nicht leisten.
Ja, er macht, ich finde, er stellt das Problem auch, oder er trifft den Nagel auf den Kopf, wo er, glaube ich, kann sein, du hast es gerade schon auch erwähnt, dass er sagt, okay, was wir eigentlich versuchen ist, weil man muss ja sagen, sie haben die Meisterschaft knapp verpasst. Sie waren so das Sensationsteam vom Jahr davor, hätten knapp die Meisterschaft gewonnen, haben es verpasst. Und dann wurden halt die größten drei Stars weggetradet, weggekauft.
Ja.
Und was diese Scouts halt versucht haben oder was sie geantwortet haben ist, ja, wir suchen nach einem Ersatz für den Spieler und wir suchen nach einem Ersatz für den Spieler. Und das erinnert mich so ein bisschen so an, auch wenn ich gerne natürlich, auch wenn wir jetzt bald beim Film bleiben würden, aber das erinnert mich so ein bisschen so, wenn man mal an Fußball denkt und man denkt an die deutsche Bundesliga. Ich bin großartiger Dortmund-Fan und irgendwann so um die 2000er-Wende war es auch immer so, dass der FC Bayern hat halt von Natur aus das meiste Geld und hat sich logischerweise immer die besten Spieler der Konkurrenz weggekauft. Gar nicht aus dem böswilligen Gedanken. Ich hätte es wahrscheinlich genauso getan, wenn ich das Geld hätte. Und irgendwann, als dann Jürgen Klopp zu Dortmund gekommen ist, hat er damals gesagt, okay, wenn wir nach der gleichen Taktik wie Bayern spielen, werden wir immer verlieren, weil dann spielen wir beide mit der gleichen Taktik, aber die haben am Ende mehr Geld. Das heißt, wenn wir genau nach derselben Taktik spielen, wir suchen die besten Spieler, wir suchen die Starspieler, dann versuchen wir sie zu kaufen und dann kriegen wir den einen nicht, den anderen kriegen wir und die wir kriegen, die haben wir und dann spielen wir. Das heißt, wenn zwei Mannschaften mit der gleichen Taktik spielen, aber die eine Mannschaft 10-mal so viel Geld, wird immer die Mannschaft mit 10-mal so viel Geld vermeintlich gewinnen. Und das ist ja das, was die Scouts versucht haben. Sie haben vermeintlich mit der gleichen Taktik gespielt wie Vereine, die einfach 10-mal so viel Geld haben. Und das ist ja da, wo Billy Bean meinte, nee, wenn wir dieses Spiel mit der gleichen Taktik machen, dann werden wir immer die sein, die natürlich mal einen Glücksgriff haben, aber die dann einfach ausgeschlachtet werden, weil immer, wenn wir ein erfolgreiches Team gerade haben, wird es halt auseinandergerupft von geldstärkeren Vereinen.
Exakt. Und dieses Taktieren ist halt im Klein-Klein bleiben, ne? Und mehr vom Gleichen machen, nichts anders machen. Und er sagt halt genau hier an der Stelle Billy Beane, und Jürgen Klopp hat es dann sicherlich auch so gesehen, wir müssen was anders machen. Und das ist dann auch der Aspekt von Strategie. Strategie in dem Fall nicht, wir müssen noch effizienter, noch effektiver irgendetwas machen, sondern wir müssen was anders machen. Wir haben eine Idee, wie wir in diesem Spiel dann gewinnen, ohne das Gleiche zu machen wie alle anderen. Ja, und das steigert unsere Wahrscheinlichkeit. Und genau das hat er getan. Und während die Scouts alle noch da sitzen und sagen, ey, komm, lass mal deine Glückskeksweisheiten hier stecken. Wir machen das schon. Wir werden Spieler finden, wir werden die ausbilden und wir werden so weitermachen. Also vom Gleichen. Das ist das, was jetzt ins Wanken gerät und was Billy dann auch im Film gut umstößt, kann man sagen. Also was er macht nochmal ist, und Christian, ich finde, du hast das mit dem Beispiel von Klopp schon gut illustriert, er nimmt die Metaperspektive ein. Also er guckt auf die Dynamik und den Ablauf des Spiels, als wenn er sich selbst beobachtet bei dem, was er die ganze Zeit tut. Ja? Und diese Perspektive nehmen die Scouts gerade nicht ein. Und das erlaubt ihm aber aus dieser zweiten Beobachterperspektive, wie man es in der Systemtheorie nennen würde, auf die Struktur, das heißt die Abläufe und die auch ja, spielbestimmenden Strukturen nochmal zu schauen. Und bringt ihn dazu, dann etwas anders zu machen. Und der Film, der endet dann erstmal bei dieser, ich würde mal sagen, bei diesem Status oder bei dieser Erkenntnis, also endet nicht, sondern es macht einen Rückblick, weil Billy war ja selbst mal Spieler, der wurde selbst mal gekauft, ja, er wurde selbst gescoutet, hatte einerseits die Möglichkeit, ein Stipendium in Stanford zu machen oder halt eine Karriere halt im Baseball zu starten, damals für die New York Mets. Und an diesem Punkt entscheidet er sich, ja, wie man so ein junger Mensch ist, so 17, 18, 19, so alt war er, ne? Hat er jetzt dieses Angebot und kriegt halt, weiß ich nicht, $270,000 oder so, um da hinzugehen, oder kann halt nach Stanford gehen. Er hat sich fürs Geld entschieden und interessanterweise in seiner
Der Lockruf des Geldes,
dem ist er erlegen. Und er hat später mal gesagt, es war die einzige Entscheidung, die er dann tatsächlich für Geld in seinem Leben treffen wird. Und das werden wir später auch nochmal sehen, dass sich dieser Kreis dann an einer bestimmten Stelle auch schließt, ne?
Genau.
Okay. Dann würde ich sagen, wie geht's weiter? Ich mache einfach mal weiter. Ja? Bevor wir vielleicht noch ein bisschen was sagen, gleich zum Hintergrund, also zu den Charakteren oder zu den einzelnen Figuren auch innerhalb des Films und wo das Ganze herkommt. Es geht weiter, dass wieder eine Verhandlung weiterläuft. Also wie du sagst, er weiß, er muss was anders machen, so richtig hat er aber die Idee noch nicht so spruchreif. Ist er in der nächsten Szene wieder bei einer Verhandlung um einen Spieler und merkt so, dass sein Kontrahent oder sein Verhandlungspartner irgendwie einen Tippgeber hat. Ja, eine kleine unscheinbare Figur, die jemandem was zuflüstert, und der es zugeflüstert hat, der ist so Trainer und der flüstert es dann weiter, und daraufhin ist im Prinzip die Verhandlungsmasse von Billy dahin. Und er geht jetzt genau auf diesen Menschen zu und wird auf den aufmerksam. Im Film heißt dieser Mensch Peter Brandt, ja.
Genau, gespielt von Jonah Hill.
Jonah Hill, genau, und spielt er auch sehr gut. Und er geht halt zu diesem Jungen, könnte man sagen, oder jungen Mann, und sagt ihm, ey, wie hast du das gemacht? Warum hört er auf dich? Und so weiter. Genau. Und versucht das rauszukriegen. Und was machst du überhaupt? So. Und dann kommen sie ins Gespräch und dann sagen sie was Interessantes, ja. Er sagt dann nämlich, der Jonah Hill in dem Fall, also Peter Brandt, und er wird während des Films eine Figur sein, die ja eine Menge dazu beiträgt, dass die Strategie von Billy dann aufgeht. Weißt du, sagt er, die meisten denken daran, Spieler zu kaufen. Aber sie sollten keine Spieler kaufen, sie sollten sich Siege kaufen. Und um das Spiel oder um die Siege zu kaufen, musst du halt Runs kaufen. Runs im Baseball heißt, dass ein Spieler um das Feld drumherum rennt, von Base zu Base und die Runden schafft und darüber dann punktet. Und das öffnet so ein bisschen die Augen, oder?
Genau. Ich glaube, so ein bisschen für die Baseball nicht kennen, ich weiß nicht, die meisten kennen vielleicht früher aus der Schule noch das Spiel Völkerball, was, glaube ich, in jeder Schulklasse früher gespielt wurde. Und ich glaube, ich bin auch kein Baseball-Experte, aber ich glaube, am Ende ist Baseball Völkerball mit einem Schläger und einem etwas kleineren Ball. Das heißt, der Home Run ist quasi wie früher beim Völkerball, wenn man den Ball geworfen hat und es geschafft hat, bevor der Ball wieder zurückgekommen ist, einmal ums komplette Feld zu rennen.
Okay, ich kannte Volker aber ein bisschen anders, aber vielleicht ist es genau so, ich kannte das irgendwie mit sich, die Spassen, werfen sich gegenseitig ab.
Aber ja, auf jeden das Fall ist da so ein ist kleines so, Element, aber ja.
Ja, genau. Auf jeden Fall geht es darum, dann ein Feld zu umrunden und wer das geschafft hat oder möglichst viel schafft, der hat halt auch die Chance auf den Sieg und genau das sagt er. Und vielleicht ist es jetzt Zeit, auch ein bisschen Input zu geben. Das, der Film basiert ja auf einem Buch von Michael Lewis und der hat es geschrieben und dabei eben genau dieses Phänomen untersucht, also diese wahre Begebenheit, könnte man sagen, untersucht oder sich näher angeschaut, wie eigentlich diese Gewinnserie stattfinden konnte. Und ich dachte, du wolltest was reinfügen. Also an der Stelle, genau, hat er die Leute interviewt, er hat Billy Bean interviewt und Billy Bean hat das auch nicht selber sozusagen sich ausgedacht. Also diese Statistiken, ja, kann man ja sagen. Also der Hintergrund und die Idee war dann an der Stelle nicht mehr die teuersten Spieler zu kaufen, sondern dafür zu sorgen, dass man Siege kauft. Genauso wie es von Peter Brandt hier im Film gesagt wurde. Und dafür hat er halt geguckt, dass möglichst viele Leute drumherum laufen und die Spieler auf einmal einkaufen, nicht die teuersten und populärsten, sondern die Spieler, die auch unterbewertet sind, die vielleicht irgendwie komisch werfen, komisch laufen oder sonst wie und deswegen auch günstig zu haben sind.
Genau. Und das Analytische, was dahinter steckt, ist ja so, also nur damit kein Missverständnis entsteht, es ist nicht so, dass es davor keine Sportstatistiken gab. Also Sportstatistiken gibt es so lange, wie es Sport gibt. Davor war es halt so, dass die meisten Statistiken, die man beleuchtet hat, waren so die, ich würde mal sagen, oberflächlichen Statistiken. Also man hat halt geguckt, wer hat die meisten Home Runs, wer hat die größte Geschwindigkeit, wer hat die größte Schlagkraft. Also so das, wo man vermeintlich als erstes drauf schaut. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich jetzt Fußball analysiere und ich bewerte Spieler nur anhand von zwei Aspekten, und zwar wer schießt die meisten Tore oder wer macht die meisten Assists. Und was in dem Film an der Stelle dargestellt wird mit diesen Analytics ist, dass man dass insbesondere zu diesem Zeitpunkt man angefangen hat, ein bisschen tiefer einzutauchen und gesagt hat, okay, also man hat es in Frage gestellt, also sind es wirklich zum Beispiel die Home Runs, die Spiele entscheiden? Also sind Home Runs wirklich so der goldene Schlüssel, um Spiele zu gewinnen? Und man hat festgestellt, nein. Also das ist zwar das, wo irgendwie alle jubeln und wo das Stadion ausrastet und was man als Zuschauer sehen will, aber Spiele werden nicht durch Homeruns entschieden, sondern die meisten Punkte werden tatsächlich gemacht, dass die Leute von Station zu Station rennen. Also dann natürlich weniger Punkte kriegen, aber eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, Punkte zu kriegen. Also hat man festgestellt, okay, Homeruns sind zwar shiny, das schaut jeder an, aber so diese kleinen Steps, das ist das. Und das hat man angefangen zu dem Zeitpunkt zu analysieren. Vielleicht kommen wir später zum Schluss auch noch zu der Parallele im Fußball. Im Fußball hat man damit irgendwann auch angefangen. Man hat gesagt, okay, Tore und Assists, das sind vielleicht gar nicht das Einzige. Und mittlerweile schaut man auf ganz, ganz andere Dinge. Man schaut zum Beispiel, eine Metrik, die es im Fußball gibt, sind zum Beispiel, dass man misst, wie viele überspielte Gegner hat man pro Pass, weil man irgendwann nur die Passquote gemessen hat und gemerkt hat, okay, die Passquote ist auch 100%, wenn ich einfach hinten immer den Ball hin und her querspiele, bin ich aber keinen Meter zum gegnerischen Tor gekommen. Also fängt man an jetzt zu messen, was ist die durchschnittliche Anzahl an gegnerischen Spielern, die ich überspielt habe mit einem Pass. Wenn ich den einen Traumpass spiele, der 10 Spieler überspielt und mein Mitspieler ist frei vom Tor, ist das ja wesentlich mehr, als wenn ich querspiele. Und so hat man versucht, genau nach diesen versteckten Metriken zu suchen. Also was sind die, abseits von Home Runs, Schlagkraft, Geschwindigkeit, die wirklich zu Punkten führen und Punkte führen zu Siege? Und das ist ja das, was Pete quasi meinte mit, wir müssen anfangen, Siege einzukaufen und nicht. Und da sind natürlich gibt es die Shiny-Spieler, die beides können, also die wahnsinnig viele Homeruns rennen, die wahnsinnig starke Schlagkraft haben und die dann noch viele einzelne Punkte, also die eiligen, die wollen mich so, die gibt es da natürlich auch. Es gab aber auch die Hidden Champions da in Spielern, und zwar die vielleicht keine Homeruns rennen, weil sie keine, zum Beispiel, nicht die beste Ausdauer haben, die aber einen wahnsinnig guten Antritt haben und deswegen auf den ersten 5 Metern immer wahnsinnig stark werden. Und so hat er quasi so einen kleinen Lockvogel, dem Brad Pitt, dem Billy Bean hingelegt und hat gesagt, pass auf, da gibt's so, was hat er gesagt, 20, 25.000 oder waren es 200? Ich weiß gerade die Zahl nicht mehr. Aber er gesagt, es gibt da so einen Pool an Spielern, da kann ich dir für einen ganz schmalen Taler eine Meistermannschaft zusammenstellen.
Genau, das sagt er dann, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Und das Beeindruckende ist ja hier dran, also wenn sich alle mit diesen Metriken beschäftigen, wie blöd, dann hat man natürlich auch keinen Vorteil. Der Vorteil lag zu diesem Zeitpunkt darin, dass sich eben noch nicht viele damit beschäftigt haben. Diese statistische Methode, die da im Hintergrund steht, nannte sich Sabermetrics. Also Sabermetrics ist das Stichwort dazu, für die, die es interessiert. Und Billy Beane hat damit auch nicht angefangen. Also es gab einen Vorgänger bei ihm, Sandy Alderson hieß der. Und der war von 1983 bis 1997 General Manager bei den Oakland Athletics. Und als der Besitzer des Teams starb, des Oakland Athletics Teams 1995, also mitten in der Karriere oder zum Ende der Karriere dann von Sandy Alderson, da haben die neuen Eigentümer gesagt, also wir kürzen die Gehaltslisten. Es gibt nicht mehr so viel Geld und das war dann auch der Grund, mit weniger Geld dann erstmals umzugehen. Und dann begann der Sandy Alderson, also der Vorgänger von Billy Beane, unserem Hauptcharakter, aktiv dann in der, nicht im Film, sondern tatsächlich in der echten Welt, sich auf diese Prinzipien zu konzentrieren und auch eher relativ unterbewertete Spieler zu gewinnen. Ja, und damit hat er das auch Billy Beane mitgegeben, der dann mit dieser Kunstfigur hier Peter Brandt dann auch das Ganze im Film und dann in der Realität dann auch umgesetzt hat. In der Realität nur eingeschränkt, da kommen wir aber gleich nochmal drauf, Christian.
Genau, und bevor wir sozusagen mit diesen Metriken abschließen und wieder zum Film kommen, nur ganz kurz, du hast natürlich absolut recht, Völkerball, man wirft sich ab, was ich meinte ist Brennball.
Brennball,
Schulzeit ist bei mir, Schulzeit bei mir auch schon ein bisschen länger, aber Brennball quasi auch. Es gab immer 6 Stationen, man hat geworfen, die eine Mannschaft musste den Ball möglichst schnell irgendwie dann wieder nach Hause bringen und in der Zeit hatte man Zeit, um das Feld rumzurennen. Also nur für die,
super.
Um das einzuordnen, Völkerball Quatsch, Brennball ist quasi das Baseball des Turnsports, was man damals aus der Schule noch kennt.
Baseball, Fußball, Völkerball, Brennball, also eine ganze Menge Ballsportarten haben wir heute schon ein bisschen touchiert. Ich wollte noch sagen, Peter Brandt, der hier im Film dargestellt wird, dann von Jonah Hill, ganz genau, der ist eine Kunstfigur. In Wirklichkeit gab es den Menschen, der hieß Paul the Podesta und der war eigentlich der Assistent, den Billy Beane in der echten Welt, also in der Realität angeheuert hatte, um diese Sabermetrics zu integrieren, also um diese anspruchsvolleren statistischen Analysen, die damals noch keiner genutzt hat, mitzunehmen und zu nutzen und damit den die Grundlage und den Weg dann auch zu ebnen, damit das überhaupt möglich war. Ja, jetzt könnte man sich fragen, warum tauchte denn dann aber dieser Mensch, dieser Paul de Podesta nicht auf im Film? Der wollte das nicht. Also der fühlte sich auch schon nach der Veröffentlichung des zugrunde liegenden Buches nicht wohl und der wollte auch nicht irgendwie jetzt besonders ins Rampenlicht. Er fand auch, dass er so ein bisschen unterkühlt dargestellt wurde dann auch im Buch, als wenn er jetzt nur halt derjenige ist, der kühl kalkuliert. Wir werden nachher auch sehen, dass das im Film auch tatsächlich für argumentativen Brennstoff sorgt, wenn die Praktiker, die Scouts, ja, die echten Männer, die das Spiel schon jahrzehntelang kennen und kultivieren, sagen, hey, du brauchst da nicht hier, Baseball besteht nicht aus Zahlen. Ja, man sieht, glaube ich, dass in der Balance tatsächlich Zahlen da auch unterstützen können, um den Sieg dann tatsächlich zu kriegen. Also beides ist richtig. Und auch hier sehen wir wieder eine sehr, sehr günstige Haltung, die uns in Business, Pop und Kultur, in Kultur vor die Augen geführt wird und im Pop, aber die tatsächlich hier auch helfen kann. Das ist dieses sowohl als auch an der Stelle. Also da Zahlen mit einzubeziehen, war definitiv ein Erfolgsfaktor. Und ja, die Grundlage von Peter Brandt an der Stelle, der hat halt gesagt, also ich finde es super, wie Jonah mich gespielt hat, ist auch alles gut und ich muss das aber für mich nicht nochmal erleben. Für mich war das ein Teil meines Lebens, das ist abgeschlossen, ich bin weitergegangen. Ja, und er wollte auch nicht, dass halt die Rolle selbst dann im Film so heißt. Und gleichzeitig hat auch der Regisseur Bennett Miller De Podesta auch gelobt für die Unterstützung beim Film. Also es war jetzt nicht böses Blut, aber es ist einfach ein Mensch, der sagt, ich möchte nicht ins Rampenlicht. Wir haben jetzt ein bisschen exponiert hier in unserem Podcast, aber ich glaube, das wird jetzt ihn dann tatsächlich gar nicht so stören. Also long story short, wir gehen mal zurück zum Film. Billy lernt also Peter kennen und Billy nimmt ihn mit nach Cleveland. Ja, und zuerst mal finden es alle merkwürdig, dass er da diesen neuen Assistenten hat. Und ja, Christian, ja. Wolltest du was sagen, ne?
Also einfach so quasi, er ist dann aus Cleveland zurückgekommen ohne Spieler, aber mit neuen Assistent. Also er hat den einen Spieler hat er nicht bekommen, aber er hat den Assistenten bekommen. Und dann ist es ja spannend, also Brad Pitt oder Billy Beane war sofort überzeugt von dieser Strategie, wenn man so will. Sie machen sich dann sofort ans Werk. Das heißt, fangen dann auch sofort an, erste Tatsachen zu schaffen, indem halt quasi Spieler gekauft werden, Spieler nicht gekauft werden, die vermeintlich nicht in dieses statistische Modell kommen. Aber, und ich glaube, jetzt machen wir den ersten Ausflug weg vom vermeintlich vordergründigen, also weg vom Sport, Baseball, hin zum Thema Strategie, Führung, also vielleicht auch die Biss-Systeme, die dahinter sind, weil man könnte sagen, der Brad Pitt verhält sich da so ein bisschen wie der Elefant im Porzellanladen. Also natürlich vermeintlich rational macht er alles richtig, er kauft diese Spieler. Worum man sich gar keine Gedanken macht, ist, hey, wenn ich hier eine komplett andere Strategie fahre, wenn ich hier 80 Jahre Historie einfach innerhalb von 2 Tagen von links nach rechts krempel, muss ich mich da eigentlich irgendwie mit den Menschen beschäftigen, die hier sonst so arbeiten? Also quasi, was ist eigentlich mit den ganzen Scouts, Trainer, Trainerschaft, Spielern, die schon da sind? Und das ignoriert er am Anfang. Also wenn man sie fragt, also hättest du mich gefragt, was für einen Führungsstil hat er, hätte ich vermeintlich erstmal gesagt, gar keinen, auch wenn man natürlich nicht führen kann. Aber man könnte so sagen, er verhält sich führungstechnisch schon ein bisschen so wie der Elefant im Porzellanladen, oder?
Ja, also typisch, wie man es manchmal natürlich auch so in der freien Wildbahn erlebt, ja. Also hier ist es so, wie die Axt im Walde, wie der Elefant im Porzellanladen. Also es geht zum Beispiel so hin, da kommt der Trainer, ja. Also Billy Wien trifft auf den Trainer und der Trainer sagt, ey, ich habe nur einen Jahresvertrag. Du weißt schon, dass es mit meiner Motivation ein bisschen auch was macht. Und da sagt er einfach zu ihm, ey, beschäftige dich lieber erstmal, sei erstmal damit zufrieden mit dem, was du hast, und dann werden wir weitersehen. Hab jetzt keinen Kopf für dich. Also ist tatsächlich da nicht besonders empathisch unterwegs, und das deutet schon dicke Luft an. Die wird noch dicker während des Films. Dann crasht er auch seine Scout-Runde. Also das sind alles erfahrene Leute, die sollen helfen, eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Und die schlagen Spieler vor, die ihm nicht gefallen, und er schlägt den Scouts-Spieler vor, die denen nicht gefallen, und die fragen, warum willst denn du den? Und er sagt dann, er erklärt seine Strategie, aber er erklärt nicht, warum er die nimmt, so, oder nimmt die Leute jetzt nicht aktiv mit, sondern stellt sie vor veränderte Tatsachen, wie du gesagt hast. Das verstehen die natürlich nicht. Ne?
Also seine Begründung ist häufig so, man könnte sagen, weil das so ist, also er sagt schon irgendwie so einen Grund im Sinne von, ja, weil sie uns Punkte bringen. Aber warum sie uns bringen, was dahinter steckt, was ist, dass es diese neue Art der Analyse gibt, das erwähnt damit kein Wort. Plus die zusätzliche Irritation, dass er in diese sehr männerdominierte, erfahrungsdominierte Praktikerrunde plötzlich so einen Jonah Hill reinsetzt, der im Film dargestellt keine Ahnung von Baseball hat. Der
kommt so rein.
Ist, der war nicht Spieler, wird so ein bisschen nerdy dargestellt, und den Akademiker. Setzt er einfach da rein, ohne ihn vorzustellen.
Akademiker, ein bisschen grün hinter den Ohren vielleicht, ne? Und die Standardantwort auf die Frage der Scouts, warum willst du diesen Spieler? Der hat doch nichts drauf in unserer Welt, ja? Er sagt, weil er auf Base kommt. Der kommt als Statistik auf Base. Base, das sind halt genau diese vier Punkte im Feld, im Baseball. Da gibt es eine erste, eine zweite, eine dritte und eine vierte Base. Also die Home Base ist dann die vierte Base auch, wo sie dann wieder den Kreis schließt. Und das ist für ihn das alles allein entscheidende Kriterium. Und das dauert eine Weile, bis das in der Mannschaft, sowohl bei den Spielern als auch bei den Scouts, als auch beim Trainer ankommt. Ja? Also er erzeugt viel Widerstand. Aus einer Change-Perspektive kratzt man sich am Kopf und schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Ja? Ein alter Scout sagt dann, ey, wir sollten eins nicht vergessen, er ist der Boss, er entscheidet, er ist nur Gott und dem Vereinschef hier rechenschaftspflichtig. Aber das zeigt natürlich schon auch, dass wann immer man eine tolle Strategie hat, kann man die tollste haben, wie man möchte. Man muss schon auch das den Leuten, die einem folgen sollen oder die mit einem Strang ziehen sollen, entsprechend erklären. Man darf nicht müde werden, sich da auch die Zeit dafür zu nehmen, irgendwas zu tun. Das hat er nicht gemacht. Billy nutzt seine Macht ganz bewusst und sagt, das hier ist keine Diskussion. Wir machen es jetzt so. Da sind die natürlich alle ordentlich angefressen. Also er holt diese Spieler und auch die selbst, die da gekauft werden, die können es selber nicht glauben und verstehen, weil er natürlich gegen alle gängigen Methoden des Baseballs hier zugange ist. Ja, also Unverständnis auf der Beziehungsebene die ganze Zeit. Man könnte auch sagen, dieser Führungsstil ist das, was man häufig im American Style irgendwie manchmal vorfindet. Ja. Und ja, wir werden gleich nochmal gucken, auch wie dieses Bruskieren und dieses Scouting, Scouts vorfallende Tatsachen stellen, das Hire and Fire auch, ja, das geht da schon los, Spieler werden halt gefeuert, hier ist dein Zeug, du bist jetzt da und so weiter, das geht alles nicht besonders empathisch zu, also wirklich, möchte man nicht arbeiten, hat man eigentlich das Gefühl, ja, kein Bock drauf, also es ist wirklich ein Haifischbecken.
Und du spürst auch, dass der gesamte Verein keine Einheit ist. Also auch das, was du in ganz klassischen, du hast gerade das Thema Change angesprochen, was du in Change-Vorhaben von Organisationen als quasi Horrorsituation erlebst, dass du so Grabenkämpfe hast und dass es da plötzlich Parteien gibt. Und das hast du da auch. Also dass du die Partei Billy Bean mit seiner neuen Strategie, du hast die Partei der alten Scouts, die sagen, jetzt will er uns da, jetzt holt uns da so ein Uni-Absolventen an den Tisch, der uns hier die Welt erklären will. Dann hast du den Trainer, der seine ganz eigene Agenda hat, weil sein Vertrag ausläuft. Und du hast, glaube ich, 45 interne Kämpfe. Und dass da natürlich die Strategie eine geringe Erfolgswahrscheinlichkeit hat, das liegt dann erstmal auf der Hand.
Exakt. Und alle gegen Billy, könnte man auch sagen, oder er gegen alle, klappt halt nicht. Ja? So.
Genau.
Und das ist auch eine Zerrissenheit. Ne? Also man zeigt, der Film zeigt dann auch so ein bisschen die Zerrissenheit, in der dieser Mensch steckt, der Billy Bean. Denn er spielt natürlich auch innerhalb dieses Systems Baseball seine Rolle. Er hat seine, würde man sagen, seine organisatorische Mitgliedschaft hier mit einer bestimmten Position und das System, so wie Baseball, so wie der Verein und so weiter aufgebaut ist, ist es da natürlich recht hart, geht's dazu. Und gleichzeitig merkt man, dass er als Mensch natürlich auch eine andere Seite hat, eine angstvolle, eine empathische. Er wirkt sehr zerrissen auch in einigen Szenen in dem Film, ja. Also er ist der harte Hund im Baseball, aber gleichzeitig schmeißt er da öfter seine Stühle um und seinen Schreibtisch oder fährt nachts irgendwelche Kurven auf Parkplätzen. Ja, also so typisch, ich als Mann muss irgendwie mit meinem Frust umgehen, wie es manchmal so gezeigt wird. Und gleichzeitig ist er sehr gefühlvoll seiner Tochter gegenüber, mit ihr Zeit verbringen. Ja, er hat eine Tochter, die ist so 11, 12, ungefähr in dem Alter wie unsere Hauptdarstellerin in unserer letzten Podcast-Folge Alles steht Kopf. Ja, und er fühlt halt, und das wollte ich nochmal sagen und herausstellen, in Organisationen gehen wir halt Mitgliedschaften ein. Also wir sind dann in gewisser Weise nicht der Mensch, sondern die Person oder die Rolle, die dann in diesem System, in dem Fall in dieser Mannschaft dann spielt, und er wird seiner Rolle halt gerecht, so wie er glaubt, die spielen zu müssen. Ja. Und gleichzeitig als Mensch ist er sehr gefühlvoll mit seiner Tochter da unterwegs und nachts auch aufgefressen von Ängsten und Unsicherheiten, die er ganz einfach auch hat, die er da aber nicht zeigen darf, ja, in seinem Arbeitskontext. Ja. Und es geht immer weiter. Und zwar spitzt sich das noch ein bisschen zu. Immer mehr Grabenkämpfe, Konflikte und Machtkämpfe, die sich da das Feld bahnen. Denn die Strategie, wie du es gesagt hast, die geht halt nicht auf. Ja, weder die Scouts verstehen es, noch die Spieler, noch der Trainer. Der Trainer stellt auch immer irgendwie Leute aufs Feld, was jetzt gar nicht zur Strategie mehr unbedingt passt. Und die Presse, die zerreißt sie natürlich, weil ein Spiel nach dem anderen wird verloren. Und keiner weiß, warum Billy Bean jetzt seine Spielkäufe auf diese Art halt entsprechend aufsetzt.
Genau, und auch hier kannst du ja die Parallele zu Organisation machen. Also die besten Veränderungsvorhaben, die, keine Ahnung, die größte theoretische Fundierung haben, die total sattelfest sind. Wenn die Kommunikation nicht passt oder wenn du dann durch diesen internen Grabenkämpfe oder mit denen nicht auf die größte Überzeugung, dann beginnt es halt genau bei der Umsetzung. Dann macht der, keine Ahnung, der eine Abteilungsleiter macht dann hinterm Rücken doch Dinge anders, stellt doch wen anders ein oder macht doch Prozesse anders. Und so hast du es hier ja auch. Also klar, aus der Vogelperspektive hat er die Strukturen geschaffen, er hat die Spieler gekauft, aber was macht der Trainer? Hinterm Rücken stellt er doch die alten Spieler auf, lässt die neuen Spieler doch auf der Bank, trifft dann doch die Entscheidung, exakt, die genau gegen diese Taktik sprechen, was ja vollkommen logisch ist. Also aus seiner Perspektive, weil er denkt, okay, hier kommt einer, sagt mir, ich soll die Dinger, ich habe keine Ahnung, warum das funktionieren soll. Und dann spüren sich vielleicht auch Billys eigene Zerrissenheit, weil was man dazu ja sagen muss, der Billy, der ist ja selber ein Ex-Profi, also der hat ja selber Baseball gespielt, also er war selber einer von ihnen. Das ist ja nicht so, dass der selber Statistik studiert hat und selber auf diese Metrik gekommen ist, sondern der ist selber noch relativ frisch. Und vielleicht hat man ihm das genauso angemerkt im Sinne von, hey, ist der eigentlich so selbst so davon überzeugt? So, der ist doch selbst eigentlich ein Praktiker. Mhm. Und diese und das hat halt dazu geführt, dass halt Staff, Trainer, Scouts hinterm Rücken halt doch die Dinge anders gemacht haben. Und dann ist ja logisch, dass die Umsetzung scheitert.
Ja, weil sie halt auch nicht verstanden haben, guck mal, das ist unsere Wette, wie wir glauben, dass wir gewinnen. Da schauen die halt unterschiedlich drauf. Ne? Das zeigt sich auch in einem Zitat sehr, sehr stark. Die sagen halt so, ey, die Liga, die Fans, alle wollen dich und den Google-Boy, den Hunden gern zum Fraß vorwerfen. Ja? Denn Baseball ist nicht Zahlen oder Wissenschaft. Sonst könnte ja jeder unseren Job machen, könnte ja jeder kommen. Ja? Aber niemand weiß, was wir wissen. Es fällt den anderen an unserer Erfahrung und an unserer Intuition. Und der hat zwar einen Yale-Abschluss hier, dein Grünschnabel, aber ich habe 29 Jahre Scout-Erfahrung. Du hörst auf den Falschen. Ja. Und es geht nicht darum zu überlegen, was ist denn hier drin, was können wir vielleicht noch dazu lernen und warum ist das eine wichtige Zutat, damit wir dieses Spiel insgesamt diesmal anders spielen als beim letzten Mal. Das ist den anderen nicht klar. Und da er keinen aktiv mitnimmt, kann es nur scheitern. Und die Athletics verlieren eben auch gegen die Raiders dann im nächsten Spiel. Es gibt wieder Beef mit dem Trainer. Und denn der, wie du schon gesagt hast, stellt halt Spieler auf, die so nicht zur Strategie passen. Also er stellt nicht die Spieler auf, die jetzt auf Base kommen, was so das Credo ist, was so das Hauptargument ist, ja, sondern die, die halt ja, normalerweise auch aufspielen, aufstellen würde, weil sie gut schlagen oder was weiß ich. Und der Trainer genau. sagt halt, ich mache nur meinen Job. Ich arbeite mit dem Team, das du für mich aufgebaut hast. Und Billy rückt ihn hier ein bisschen den Kopf gerade und sagt, ich habe das Team nicht für dich aufgebaut, ja, sondern dafür, dass wir gewinnen. Aber es unterstreicht einmal mehr das Missverständnis zwischen den beiden und die schlechte Luft. Und die wird sich auch sehr, sehr spät zum Film erst auflösen.
Ja, klar. Und was dazu kommt, ich meine, wir leben hier, also wir sind in Deutschland, da ist es auch schon extrem. Wenn man im Profisport, keine Ahnung, 10 Spiele in Folge verliert, da merkt man ja auch, was die Presselandschaft mit einem macht. Und die Zitate, die du gerade gesagt hast, im Sinne von, hey, die Presse liebt es, dich und dein, was hast du gesagt, Google, nee, nicht Google Boy. Genau, zum Fraß vorzuwerfen. Da ist es, wenn man hier schon die deutsche Presse betrachtet, nicht angenehm wahrscheinlich zu arbeiten. Und ich glaube, im amerikanischen Profisport ist das Ganze noch mal heftiger. Und wenn man diese Komponente dann noch dazu denkt, dann auch wenn es 2000 vielleicht noch nicht ganz so war wie jetzt, dann ist es einfach eine sehr toxische Situation, in der wir uns da gerade sportlich erstmal bewegen.
Und gleichzeitig unterstreicht so ein bisschen aber auch das Rückgrat, was der Billy Beane hier beweist. Er hat interne Anfeindungen, er hat extern einen Riesendruck, ja. Er muss sich dagegen alle wehren, glaubt aber sehr, sehr fest an seine Idee, die er dort hat. Ja. Und das spitzt sich auch noch weiter zu.
Ja. Und hat privat auch noch ein Thema. Ich meine, das wird ja auch dargestellt. Der ist jetzt, er wird im Film nicht als Multimillionär dargestellt, der privat die großen Reserven hat. Also er setzt selber auch seine private Zukunft extrem aufs Risiko.
Absolut. Das hat das Zitat eingängig ja auch schon ein bisschen unterstrichen. Und diese Hire and Fire Mentalität, in der man halt auch ist, also die Spieler, die werden, das ist halt, die sind halt auch gewohnt, dass sie gekauft werden und wieder verkauft werden. Er muss selber einige Leute feuern, auch innerhalb dessen. Und es gibt so diesen einen Dialog, wo er dann auch mit dem Peter da sitzt und sagt, ey, warum gehst denn du nicht mit dem Team mit, wenn die jetzt da hinfahren, die Auswärtsspiel haben? Und da sagt er so, ey, ich darf mit denen keine persönliche Beziehung aufbauen oder möchte die nicht haben, denn ich muss die verkaufen, ich muss die auswechseln, ich muss die rauswerfen können. Das könnte dir übrigens auch bevorstehen. Ja? Also das ist so, das unterstreicht nochmal diese Hire-and-Fire-Mentalität. Und das alles zusammengenommen ist natürlich ein unheimlicher mentaler Druck, den man hat. Also kann man sich gut vorstellen. Ja, das geht, glaube ich, an niemanden so richtig spurlos vorbei. Ich würde gern, bevor wir weitergehen im Plot, mal so ein paar Überlegungen zur Strategie auch nehmen, die hier gut bezeichnet sind. Und ich gebe dir schon mal die Frage mit, da würde ich gerne mal deine Meinung wissen. Der Klopp, der hat da schon einen anderen Zugang, glaube ich, auch seine Strategie zu vermitteln und sozusagen auch auf einer emotionalen Ebene mit den Spielern anzudocken. Halt die Antwort mal fest, falls dir die schon auf der Zunge liegt, aber da würde ich gerne noch mal drauf kommen. Rein grundsätzlich über Strategie gibt es halt Dinge, die der Billy hier sehr eindrücklich in dem Film demonstriert und die sich, glaube ich, viele für ihr Business auch abgucken können. Also er schaut übergeordnet nochmal, ja, aus dieser zweiten Beobachterperspektive und entscheidet sich aktiv für eine Nische. Das heißt, für etwas, was nicht alle machen. 5 Jahre später, wenn alle mit den Sabermetrix arbeiten, ist es natürlich nichts mehr, womit du jetzt super gewinnst. Aber in dem Moment, wo alle auf die teuersten, die besten, bestbewerteten Spieler gehen, ist es eine Nische, die für ihn gut ist, um sich zu unterscheiden und dann auch seinen Schnitt und seinen Gewinn zu machen über diese Strategie. Sein Ziel ist ganz klar messbar. Es lässt sich auch leicht formulieren. Es ist nichts, was er irgendwie auf 3000 Datenblättern oder Strategiedokumenten zusammenschreiben muss, sondern es ist relativ leicht. Wir wollen auf Base kommen. So, also kriegt jeder eigentlich mit, wenn man sich die Zeit nehmen würde, das zu erklären. Anstatt mehr vom Gleichen, also immer effizienter, effektiver, noch mehr anstrengen, macht er was anders und ändert das Muster, indem er aus diesem für ihn unfairen Spiel aussteigt und es zu seinem Vorteil umkreiert. Nämlich mit wenig Geld klarkommen, unterbewertete Spieler kaufen, Siege kaufen statt Spieler. Er konzentriert sich nicht auf seine Wettbewerber, sondern macht sein eigenes Ding. Es gab mal Peter Thiel, der irgendwie gesagt hat, Competition is for losers, wenn man die ganze Zeit das imitiert, was andere auch machen. Ja, und wir werden gleich nachher auch nochmal auf eine andere Perspektive aufs Thema Spielen kommen, die ihm hier auch hilft zu gewinnen. Er arbeitet mit den Restriktionen, die er hat, ne? Super ambitioniert, arbeitet auf eigenes Risiko und er übernimmt auch, wie du sagst, ne, diese Verantwortung für den Weg. Er verknüpft ein Stück weit sein Schicksal mit diesem Weg. klappt es nicht, ist er raus. Das sagt er auch an einigen Stellen dort. Und auch gegen Widerstände setzt er sich durch. Ich glaube, das ist etwas, dieser lange Atem, das Aushalten der Unsicherheit, was tatsächlich seine persönliche Qualität auch nimmt oder ist und widerspiegelt. Er bleibt dabei, auch gegen Widerstände, auch gegen massive Widerstände. Und er schafft dann Tatsachen. Da kommen wir gleich im nächsten Mal dazu, wenn es mit der Geschichte weitergeht. Er schafft Tatsachen, indem er halt zum Beispiel dann auch Spieler entlässt, damit der Trainer dann auch die Aufstellung vornimmt, die für die Strategie wirklich entscheidend ist, und das zu erzwingen. Die Kehrseite des Ganzen ist natürlich, neben diesen Überlegungen zur Strategie, die wir uns alle zu eigen machen können, ist, er wirkt sehr kühl, er wirkt abgeklärt, im Job wenig empathisch und sehr im Einklang mit dieser Hire-and-Fire-Mentalität. Er nimmt sich nicht die richtige Zeit, die Leute mitzunehmen. Das kann man besser machen in der Praxis. Und er leidet darunter, ja. Also wirklich so ein bisschen so wie Männer leiden, ja. Ich will jetzt nicht sagen, so, ich sag mal manchmal so schon beim Schnupfen oder so, bei ihm ist es ja viel mehr, was er da hat. Er sagt manchmal, Mann, what the hell am I doing? Ja, was mache ich hier eigentlich? Also die Unsicherheit, die ihn die ganze Zeit da mitnimmt. Und die Spieler, die merken auch, dass er da Abstand hält, ja. Ey, ist der jetzt nicht dabei hier bei unserem Auswärtsspiel, damit er uns besser feuern kann? Also es ist ambivalent, aber die Klarheit und die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, die sind durchaus etwas, was man sich von diesem popkulturellen Film abgucken kann und aufs eigene Business mal projizieren. Christian, ich gebe mal die Frage jetzt nochmal an dich weiter, oder wiederhole die nochmal. Jürgen Klopp, selbst der auch ein Stratege, glaube ich, was macht er anders, oder was kannst du dazu sagen, was er wohl anders macht?
Ja, also mehrere Punkte sind mir gerade eingekommen zu Jürgen Klopp. Das erste, was ich ganz spannend finde, vielleicht ein Randthema, deswegen fange ich damit an, und das zweite. Du hast gerade gesagt, so dieses Thema Abstand gewinnen, weil ich vielleicht dann später zu den Menschen, zu denen ich eine Nähe aufgebaut habe, weil ich denen sagen muss, hey, du bist raus. Im Fußball war das zum Beispiel bei Trainern auch lange so. Also wenn man so an klassische Trainer denkt, dann waren das so die Grand Senioren des Sports, so Ottmar Hitzfeld, Franz Beckenbauer, das waren auch mal welche, die hast du nicht in der Kurve mit den Spielern gesehen, die hast du nicht mit den Spielern feiern gesehen, weil sie wusste, hey, im Zweifel muss ich ganz unpopuläre Entscheidungen treffen. Was mir nur da eingefallen ist, da war er einer der ersten Trainer, der am Anfang ganz stark dafür kritisiert wurde, weil er das nicht gemacht hat. Das heißt, der ist nach Siegen genauso mit den Spielern feiern gegangen, der ist mit denen in die Fernkurve gegangen. Was, glaube ich, auch nochmal zeigt, dieses das ist so einfach ein Glaubenssatz, der nicht immer richtig sein muss, im Sinne von, oh, ich kann Entscheidungen nicht treffen, wenn ich eine Nähe aufbaue. Also da hat Jürgen Klopp mittlerweile mit über 20 Jahren Erfahrung gezeigt, hey, das geht sehr wohl. Und auch heute mit fortgeschrittenem Alter ist er immer noch allen Spielern sehr nah. Alle reden positiv über ihn, und auch die, die er vermeintlich rausgeworfen hat, reden weiter sehr positiv über ihn. Das ist das Erste, was mir zu ihm einfällt. Das Zweite, was mir zu ihm einfällt, und das Dritte ist vielleicht das, worauf du hinaus willst, ist, dass er, ist mir aber jetzt, während wir über den Film nochmal sinnieren, und ich habe mir als vorbereitende Folge, habe ich mir auch, glaube ich, das fünfte Mal angeschaut, dass die Parallelen von Billy Beane und Jürgen Klopp sehr, sehr groß war, weil auch damals im Fußball war es so, dass man vermeintlich auf diese vorderen Statistiken geschaut hat, so wie Ballbesitz, also quasi wer viel Ballbesitz hat, der ist technisch gut und so, und also brauchen wir die technisch stärksten Spieler, und Jürgen Klopp ist damals zu Dortmund gekommen, als Dortmund finanziell am Boden war, sie sind fast pleite geworden, sie hatten fast den Lizenzentzug und hatten gar keine Kohle. Und damals hat er auch angefangen, das Spiel sozusagen neu zu denken, und seine Taktik war, hey, Die technisch versiertesten Spieler sind alle viel zu teuer. Und damals hat er, also im Fußball, diesen sogenannten Gegenpressing angefangen. Und seine Taktik war, hey, ich brauche keine Spieler, die hier technisch, keine Ahnung, fünf Übersteiger können, sondern er hatte folgende Idee. Hey, desto näher am gegnerischen Tor ich einen Ball gewinne, desto kürzer ist der Weg dann zum Tor. Also wenn ich einen Ball am eigenen Tor kriege, muss ich noch ein ganzes Spielfeld durchdribbeln, brauche quasi hohe technische Fertigkeiten. Wenn ich den Ball aber direkt ganz vorne gewinne, dann habe ich ja nur noch 5 Meter und dann muss ich gar nicht mehr so viel machen. Und deswegen hat er dann quasi nach Spielern gesucht, die eher athletische Qualität hatten. Also die sehr schnell waren, die eine große Ausdauer haben, die körperlich kräftig waren, aber halt nicht 5 Übersteiger konnten. Und mit dieser sogenannten, diesem Attacke-Fußball, wie es dann in der Presse genannt wurde, oder Vollgas-Fußball, man hat auch immer die Mannschaften, und Jürgen Klopp hat man immer Mentalitätsmonster genannt, weil er halt eben genau dieses Gegenpressing-Modell hat. Und somit hat er auch ein ganz neues Modell angefangen, hat damit dann relativ schnell Erfolg gehabt. Der Unterschied zu Billy Beane ist, erst Meister geworden. Aber sonst sind schon viele Parallelen. Und das hat auch den Fußball revolutioniert, weil dieses absolute Gegenpressing, dieses, also Fußball zum Athletiksport machen. Es war früher gar kein Athletiksport, es war mehr so ein technisch versierter, optischer, anschaulicher Sport. Das war das Zweite, was er gemacht hat. Und dann kommt das Dritte. Aber Jürgen Klopp hat sich viel mit dem Thema Führung und hat sich viel mit dem Thema Menschen und hat sich viel mit dem Thema Emotionalität beschäftigt. Und damals war es so, die große Rivalität im deutschen Fußball, Dortmund-Bayern. Und was Jürgen Klopp geschafft hat, das hat keine andere Mannschaft geschafft. Ich glaube, er hat in den Meisterjahren von Klopp, ich glaube, 6-7 Mal in Folge gegen Bayern gewonnen. Auch die entscheidenden Spiele im DFB-Pokalfinale, Bayern auch mit 5-2 wirklich nach Hause geschickt. Und ganz Deutschland schaut auf dich und sagt, okay, du hast die Hälfte an Geld. Wie könnt ihr es schaffen, den FC Bayern so zu ärgern? Und wie könnt ihr gerade in den direkten Duellen gegen Bayern immer gewinnen? Und dann hat er folgendes Zitat gesagt, das mich selber sehr geprägt hat, weil ich fand das Zitat damals schon grandios und es wurde 1000 Mal rezitiert, auch das in 1000 Business-Führungsbüchern jetzt zu lesen. Und zwar, er sagt, es gibt eine Devise und wenn du darauf im Spiel gegen Bayern achtest, dann hast du eine Chance. Und zwar hat er gesagt, die Lust, gegen Bayern zu gewinnen, die Lust, das Spiel zu gewinnen, muss höher sein als die Angst zu verlieren. Er hat gesagt, als wir in der Vergangenheit gegen Bayern angetreten sind, war die Angst, hier mit 5-4, 6-7-0 nach Hause geschickt zu werden, so groß, dass die Angst dich selber aufgefressen hat. Und du musst am Ende so einen Gedanken in der Mannschaft pflanzen, dass die Lust zu gewinnen größer ist als die Angst zu verlieren. Und dann hast du eine Chance. Und das war sein Credo. Und deswegen hat er halt immer, also zum einen, wie gesagt, auf sehr athletische Spieler gesetzt. Und er hat halt von Anfang an auf sehr junge Spieler gesetzt. Und das war eine super Mischung mit diesem Glaubenssatz, dass, ja, was quasi sein Erfolgsrezept war. Und es hat, glaube ich, auch viel mit Strategie, viel mit Führung und viel mit Menschen am Ende auch zu tun.
Na, Strategie auf jeden Fall, die Aspekte, die du sagtest, Vollgasfußball ist auf jeden Fall ein strategisches Element. Das andere Element ist aber dann natürlich tatsächlich die Visualisierung oder die Imagination, die man dann macht, eher den Sieg vor Augen zu haben als den Verlust. Das macht genau was mit uns auch, was wir natürlich in unserem Kopf uns vorstellen. Wir gehen mal zurück dann zum Plot hier. Hier gibt es noch ein bisschen Beef, bevor es dann tatsächlich auf die Motivationsstraße geht. Es gibt nochmal Clash und Uneinigkeit mit dem Trainer. Ja? Also Billy Bean ist immer wieder sauer, ja, weil nicht alles funktioniert. Er schmeißt mit Stühlen. Auch da fragt ihn zwischendurch, kann es eigentlich sein, dass du deinen Job verlierst? Und für alle, die wissen wollen, was im Kopf abgeht, wenn ein Mädchen mit 11, 12 umzieht, sei nochmal unsere Folge zum Thema
Alles steht Kopf.
Alles steht Kopf empfohlen, genau, unsere letzte Folge. Er hat dann auch Clash und Uneinigkeit mit dem Spieler. Wie ihr wisst, haben wir jetzt mehrfach gesagt, Billy will, dass die Spieler auf Base kommen. Der Trainer will oder macht es aber nicht. Ja? Und wieder geht es darum, dass die Mannschaft die feiert, obwohl sie verloren haben, ja, und da rastet Billy Bean auch nochmal aus, dann in der Trainerkabine, macht es jetzt auch nicht sich besonders, stärkt jetzt auch nicht nochmal das Mannschafts- und Teamgefühl, ja, aber es ist so eine Zäsur offensichtlich und der Trainer, der sagt halt zu ihm, ey, du tötest dieses Team, ja, wenn du so weitermachst, Billy, du tötest dieses Team, naja, er muss jetzt also ein paar Strukturen verändern und es gibt auch so einen kleinen Motivationsteil. Ja? Zum Beispiel sagen die Spieler, hey, wieso muss ich mir hier eigentlich Soda am Automaten kaufen in unserem Umkleideraum? Bei den anderen Spielern gibt es das und bei den anderen Teams gibt es das und sonst. Ja? Später wird Billy das dann auch noch machen. Das ist eine Kleinigkeit, aber auch solche Kleinigkeiten machen natürlich also sind nicht unausschlaggebend, wenn es darum geht, auch eine Motivation in einem Team hochzuhalten. Ja? Gib ihnen Soda. Ich meine, wo ist das Problem? Ja. Und es kommt dieser Teil, wo der Trainer halt immer wieder andere Leute aufstellt und aufs Feld auflaufen lässt und auf Positionen auflaufen lässt, die halt nicht auf Base kommen. Und Billy macht dann was sehr Unorthodoxes. Und zwar sagt er, ich verkaufe jetzt die beiden Spieler, die immer wieder aufgestellt werden. Ja? Nachdem der Trainer halt so sagt, so, pff, mir doch egal, was du machst, ich mache hier meinen Job, verkauft er die Spieler und der Trainer kann die nicht mehr aufstellen. Das ist auch der Punkt übrigens, wo dieses Zitat, was wir eingangs sagten, was wir eingangs eingesprochen hatten hier zum Beginn der Folge. Glauben wir an dieses Ding? Wenn ja, dann verknüpfen wir jetzt unser Schicksal damit. Wir verkaufen die besten Spieler und gehen all in und sagen dem Trainer dann, so, jetzt musst du aber die Leute aufstellen, die wir auch brauchen, auf Base zu kommen. Und dann geht's los. Ja, jetzt kommt auch der Motivationsteil des Films. Ja, also Billy beginnt die Soda zu bezahlen. Er geht in den Mannschaftsraum und sagt, ey, wir sehen zwar nicht wie ein Gewinnerteam aus, aber wir sind eins. Er spricht mit dem Teamältesten und bittet ihn, die Jüngeren mit zu motivieren, anzuführen, ihnen Rahmen zu geben. Er spricht sehr viel mit dem Team und er sagt auch was, erinnert mich daran an das, was du eben über Klopp gesagt hast, mit Gewinnen und Verlieren. Er sagt an der Stelle, ey, ich hasse zu verlieren, hasse ich noch mehr, als ich gewinnen möchte. Also er dreht es so ein bisschen um, ja, und er sagt auch immer wieder, es ist ein Prozess, wir müssen und können weiterkommen. Und es geht los, Oakland geht auf die Gewinnerstraße. Fans und Presse können es nicht glauben, was der Trainer sagt, ist nicht überliefert im Film. Aber auf jeden Fall haben sie auf einmal 7 Spiele in einer Reihe verloren. Und so geht es immer weiter, ja. Immer wieder auch Spielertrading zwischendurch. Also das heißt, er hat dann wieder neue Spieler hinzugefunden, muss dann nochmal einen feuern. Aber es geht weiter. Sie gewinnen. 12 Spiele, 14 Spiele, 16 Spiele. Ja, und man hört dann die Pressestimmen eingespielt und eingeblendet. Ja, wie machen die das? Wie kann man das erklären? Ist ja nie erreicht und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge, was da erzählt wird.
Genau, der Winning Streak.
Und auf einmal drehen sich die Sachen.
Genau. Ja, und du hast es gerade gesagt, hier kommt plötzlich diese zweite Komponente dazu. Er fängt an, sich mit den Menschen zu beschäftigen und nicht nur quasi mit der vermeintlichen Vogelperspektive. Natürlich auch, du hast es gerade gesagt, es gibt diesen Punkt, wo er sich vermeintlich richtig auf die Strategie committet, weil er in Anführungsstrichen die letzten Spieler tradet, die noch für in Anführungsstrichen die alte Strategie stand. Die waren halt noch exakt da. Ja. Da gibt es auch diesen Punkt, wie er dann Jonah Hill sagen, wie er den Pete dann fragt im Sinne von, glaubst du eigentlich an das, was du mir da verkaufst? Mhm. Und Pete dann einfach nur sagt, zu 100%. Dann sagt er, okay, dann machen wir das jetzt genauso. Also so, das ist dieses 100%-Commitment, was davor vielleicht nur ein 95%-Commitment war. Da merkt man auch nochmal, was das gemacht hat. Aber wie du gesagt hast, er beschäftigt sich emotional mit den Spielern. Man könnte sagen, er setzt sich mit dem Thema Führung auseinander und nicht nur mit dem Thema Steuerung, was er vielleicht davor gemacht hat. Und das trägt jetzt gerade einfach seine ersten Früchte. Und ich weiß noch genau, ich will nicht zu viele Klopp-Parallelen machen, aber es gab mal ein Interview mit Neven Subotic, Spieler von Jürgen Klopp in Dortmund, der gesagt hat, du wolltest eins nicht. Also du kannst jederzeit Klopp nach dem Spiel in die Augen schauen, wenn du einfach einen schlechten Tag hattest und es ging irgendwie nicht und du hast da technisch irgendwie mal was liegen lassen. Kein Problem, aber du wolltest nie Klopp in die Augen schauen und ihm das Gefühl geben, du hast heute nicht alles gegeben. Und das war, und dann merkst du, okay, er hat immer das Letzte aus den Spielern rausgekitzelt und das hat Brad Pitt genau auch gemacht, indem er ihn zum einen Mut eingesprochen hat, so gesagt hat, hey, ihr seid ein Winning-Team, also auf dieses, hey, die Lust auf Gewinn. Und natürlich hat er sich mit den einzelnen Spielern auseinandergesetzt, wie du gesagt hast, er spricht mit dem ältesten Spieler und er wusste genau, wie er ihn kitzeln kann. Und dann ging plötzlich dieser Wahnsinns-Winning-Streak los.
Das passt natürlich auch.
Dann kam irgendwann dann die Frage sozusagen, hey, man merkt das dann als Zuschauer auch, hey, wie weit geht das jetzt? Weil die waren ja Tabellenletzter, weil die ja alles vergeigt haben am Anfang. Und irgendwann merkst du, okay, ja, das wird eine erfolgreiche Saison. Und irgendwann kommt dann so die Frage, okay, werden die vielleicht sogar Meister?
Genau. Und das kommt dann nach dem Punkt, als sie tatsächlich dann auch 17, 19, 20 Straight Wins haben. Und dieses 20, die so eine Gewinnerserie von 20, das gab's nie. Ja, also schon alleine die davor, das war schon irgendwie so ein 25-Jahres-Erfolg, aber seit den 103 Jahren des Baseballs ist es nie erreicht worden, dass 20 Siege in einer Folge dann auch waren. Und es gibt ein paar kleinere Stories auch, wo ein Spieler dann tatsächlich eine Angst überwindet und dann doch den Ball schlägt in einen Home Run und genau. Ich meine, der Film ist auch gut so aufgebaut, dass dieser Motivationsteil und damit auch dann der Gewinnteil in die zweite Hälfte fließt. Ob das jetzt so stark getrennt war in der Praxis, darüber kann man nur mutmaßen. Fakt ist aber, sie haben diese Gewinnerserie, die Ex-Frau gratuliert wieder, die Fans freuen sich, aber was passiert? Was ist der Wermutstropfen?
Wir können es voll wegnehmen. Also für die, die den Film noch schauen wollen, machen jetzt Pause, schauen sich den Film an und hören. Und hören dann in 3 Sekunden weiter. Aber mit der Meisterschaft wird es leider nichts.
Genau. Also Reality Strikes. Sie verlieren die Meisterschaft. Da klappt es nicht. Da geht die Strategie nicht auf. Und das Ziel von Billy Beane war ja, dieses Spiel insgesamt zu verändern und insgesamt dieses unfaire Game mit wenig Geld kommst du auch nicht weit, aufzubrechen und das zu cracken, und das hat er geschafft. Billy und Pete sprechen dann über diesen Sieg oder den Nicht-Sieg, den Rekord könnte man sagen. Billy ist sehr euphorisch und sagt, Billy ist überhaupt nicht euphorisch. Pete ist euphorisch und sagt, ey, wir könnten uns doch jetzt freuen, guck mal, was du geschafft hast. Und Billy sagt so, ey, es geht darum nur, wenn man das Endspiel auch gewinnt. Das ist ja gut und schön, du kannst so gut spielen, wie du willst, aber das Endspiel zu gewinnen. Ich wollte hier dieses System verändern, ja. Ich wollte nicht ein einzelnes Spiel, der ins Ende der Meisterschaft gewinnt. Ich wollte, dass dieses Spiel insgesamt sich verändert, ja.
Man muss dazu sagen,
dass wir nicht um Budget spielen, sondern dass wir das Spiel insgesamt so, wie es ist, verändern. Das wollte ich. Und das meint was für mich.
Ja. Nee, was ich noch sagen wollte, also weswegen sozusagen diese Fragestellung so hoch ist, was bedeutet eigentlich gewinnen? So wie du gesagt hast, geht es hier um Siege, geht es um Meisterschaften oder geht es darum, ein ganzes Spiel zu verändern? Die Frage ist deswegen insbesondere im amerikanischen Profisport so relevant, weil im Basketball, aber insgesamt, man spricht von der sogenannten Ring Culture, wo es immer so heißt, it's all about rings. Und Rings deswegen, weil wenn man zum Beispiel im Basketball die Meisterschaft gewinnt, kriegt man so ein, keine Ahnung, wie viel Karat, kriegt jeder Spieler so einen goldenen Ring, wo dann das Vereinsemblem eingraviert ist. Und deswegen kommt dieses berühmte Zitat, it's all about rings, halt die sogenannte Ring Culture, umso bemerkenswerter, was hier das Ziel von Billy war, der sozusagen in diese rein auf Meisterschaften geprägte Kultur so ein ganz eigenes, viel, 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 viel längerfristiges Ziel als einfach nur ein Jahr und eine Meisterschaft verfolgt hat.
Genau. Und man könnte das auch mit dem Konzept des Infinite und Finite Games, also des endlosen Spiels oder des endlichen Spiels auch betrachten. Und man sieht ganz klar, dass Billy hier die Perspektive aufs unendliche Spiel hat, aufs Infinite Game, ja. Und für ihn ging es darum, das Spiel insgesamt zu verändern und zu zeigen, dass man das anders machen kann. Also nicht diesen Einzelsieg zu haben eines einzelnen Baseballspiels, sei es jetzt auch die Meisterschaft zu gewinnen, sondern das Spiel umzukrempeln. Und er merkt gar nicht, dass er es geschafft hat. Für all diejenigen, die sich interessieren für Finite oder Infinite Games, legen wir dazu noch was in die Shownotes. Aber nur so viel an dieser Stelle. Man kann zwar ein einzelnes Baseballspiel gewinnen, aber man kann Baseball nicht gewinnen. Ja, genauso genau. Wie man Wirtschaft nicht gewinnen kann oder Freundschaft oder ähnliches, das kann man halt nicht gewinnen, sondern es ist ein fortlaufendes Spiel und mal ist einer vorne und mal ist einer hinten und mal führt Bayern, mal führt Dortmund, mal die Oakland Athletics und mal die Raiders oder wer auch immer. Und das war für ihn interessant. Und vielleicht nochmal anknüpfend auf das, was wir mit Yellow Brick Road mal hatten. Ne? Da hast du ja gesagt, Mensch, die Yellow Brick Road, die steht auch sinnbildlich dafür, dass man was sucht, aber schon vermeintlich es hat. Und hier sagt ja. Der Pete auch zu Billy, ey, wir haben 20 Spiele in einem Spiel gewonnen. Du bist schon da, was du ändern wolltest. Du hast was,
genau.
Du hast Geschichte geschrieben. Das wird, werden alle sich dran erinnern. Und das ist es eigentlich schon. Da realisiert es der Billy erst, dass er das eigentlich schon geschafft hat. Und er zeigt es mit einer interessanten Metapher. Und für all diejenigen, die den Film noch schauen wollen, lösen wir diese Metapher jetzt nicht auf, sondern es ist eine Baseball-Metapher und die könnt ihr euch dann darin anschauen. Also, es ist so, er hat Geschichte geschrieben, er konnte das Spiel verändern, seine Strategie ging auf, wenn auch nicht zur Meisterschaft, hat es ihm hohes Ansehen gebracht, es hat das Spiel verändert, das, was sich auch daran zeigt, dass er eingeladen wird zu den Boston Red Sox nach der Meisterschaft. Und die sagen, ey, wie machst du das, ja? Jeder, der nicht so
spielt. Im reichsten Team, muss man dazu sagen. Das reichste Team.
Die Boston Red Sox, reichstes Team, well gefundet, ja. Und der Clubbesitzer sagt, ey, wir wollen dich hierher holen. Jeder, der künftig nicht so spielt wie du, der ist ein Dinosaurier, der hat den Schuss nicht gehört. wie kann es sein, dass die Yankees 1,4 Millionen pro Sieg zahlen und bei deiner Mannschaft sind es nur 260.000. Wir wollen dich als General Manager. Und Billy Beane, der gesagt hat, ich folge nicht mehr dem Ruf des Geldes, hat ein wirklich hochdotiertes Angebot hier ausgeschlagen, irgendwie 12 Millionen oder so, ist bei seinem Team geblieben, hat später noch anderweitig Karriere gemacht. Aber so endet der Film. Der Film endet mit einem Lied. The Show heißt das Lied.
Von Lenka.
Von Lenka, wir werden es auch verlinken. Und interessanterweise ist dieses Lied in den Film reingekommen, weil beim Casting das Mädchen, was die Tochter spielt, halt dieses Lied gesungen hat. Und sie singt es auch im Abspann des Films. You're a loser, Dad. Just enjoy the show. Und so endet auch diese Geschichte von Billy Beane, der das Spiel des Baseballs verändern wollte und es ein Stück weit auch geschafft hat, basierend auf einer wahren Begebenheit, wiedergespiegelt im Film Moneyball. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Für jeden, für den die Themen Führung und Strategien ein Thema sind, ja, ist das auf jeden Fall eine kleine Empfehlung, oder?
Genau, absolut. Also wir haben ja quasi gemerkt, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich hoffe, dass es auch über die Folge rüberkommt. Man muss sich nicht für Baseball interessieren, um eine Begeisterung für den Film entwickeln zu können. Also klar, Baseball steht irgendwie vermeintlich im Vordergrund, aber gerade das, was da auf der zweiten, dritten, vierten Ebene kommt, ist wahnsinnig spannend zu sehen. Es wird auch kein Baseballwissen vorausgesetzt, das wird alles im Film genau in den richtigen Dosierungen erklärt. Und deswegen ist es ein grandioser Film. Das Lied, was du gerade nochmal genannt hast, total spannend. Lenker, The Show, ist so ein typisches Lied, wenn man die ersten Klänge hört, also vom Titel her könnte es sein, dass man jetzt denkt, hä, was für ein Lied, weil es, was glaube ich, eher Richtung One-Hit-Wonder geht, aber wenn man die ersten Klänge hört, wird man es wahrscheinlich sofort wieder erkennen. Und auch in dem Lied ist es so, wenn man die Originalversion hört, dann heißt es nur I want my money back, I want my money back, und im Film halt you're just a loser, Dad. Was den Zuschauer oder die Zuschauerin sich vielleicht gerade am Ende des Films oder nochmal anregt, am Ende des Films nochmal Gedanken zu machen, was bedeutet eigentlich gewinnen und verlieren, und hat er wirklich verloren oder vielleicht in seinem Spiel auch einen großen Schritt Richtung Gewinnen gemacht.
Wir können ja beide Szenen auch verlinken im Film, ja.
Genau, genau. Und genau, ansonsten grandioser Film mit ganz, ganz vielen Botschaften und trotzdem, und ich glaube, das ist auch eine wahnsinnig große Filmkunst, weil es gibt wahnsinnig viele tiefe Filme mit wahnsinnig vielen Botschaften, wo ich aber das Gefühl habe, ich muss sie immer dreimal schauen, um hier nochmal was, und diese Szene muss ich fünfmal schauen, und er hat wahnsinnig viele Botschaften, kommt aber wahnsinnig seicht daher, also man kann ihn wahnsinnig gut schauen, also er ist
Easy
to watch, würde ich mal so sagen.
Würde ich auch sagen, unaufgeregt ein Stück weit. Übrigens, kleiner Fun Fact, mit dieser Strategie von Billy Bean haben tatsächlich die Boston Red Sox 2 Jahre später die World Series, also die Meisterschaften dann im Baseball, auch gewonnen. Sicherlich nicht nur deswegen, aber spätestens dort war es dann auch Mainstream, und heutzutage ist es kein Unterscheidungsmerkmal, sich so den Statistiken im Baseball zu widmen. Also er hat definitiv das Spiel verändert.
Genau. Und für die Fußballfans, Dortmund 2010 und 2011 unter Jürgen Klopp die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Zieh an. Christian, es war eine schöne Folge. Ich würde sagen, wir schließen das jetzt ab. Ich danke dir auf jeden Fall für alle Details und Informationen, die du hier noch mit reingepackt hast. An alle Hörer, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, nutzt die Verlinkung in den Shownotes, um mit uns in Kontakt zu treten. Freuen wir uns immer. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Mach's gut, Christian.
Mach's gut, Andi, und bis zum nächsten Mal.